Gegengerade. Ein Podcast über Eintracht Braunschweig.
Hallo und herzlich willkommen zur 97. Folge der Gegengerade. Freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute, angesichts der englischen Woche, mit einer nur sehr kurzen Rückschau auf das 1:1 gegen Freiburg 2, sowie einer Vorschau auf das Spiel gegen den VfL Osnabrück. Meine Kurzanalyse zum Spiel gegen Freiburg 2 schaut wie folgt aus. Eintracht begann das Spiel sehr schwungvoll und vergaß eigentlich wieder einmal nur das Toreschießen. Ein in jeder Hinsicht überflüssiges Gegentor ließ sie erneut in Rückstand geraten, wenn auch diesmal später als zuletzt. Ärgerlich, dass Yasi sich mal wieder als Elfmeterkiller entpuppte, aber leider der Nachschuss nicht mehr verhindert werden kann. Eintracht biss sich aber in die Partie zurück und erzwang schnell mehr den Ausgleich, als dass sie ihn sicher spielte. Wer nun dachte, nach dem Wechsel würde Eintracht sich ins Zeug legen und ähnlich wie gegen die 60er nochmal richtig aufdrehen, wurde bitter enttäuscht. Man verlor völlig den Faden, spielte immer mehr lange Bälle und Unsicherheiten, Stockfehler und Fehlpässe häuften sich. Man hatte keinerlei Ideen, wie man die gar nicht so besonders starke Defensive der Breisgauer knacken konnte. Als ob das Team einen Rucksack aufgehabt hätte, beschrieb Trainer Schiele richtigerweise hinterher das Spiel. Defensiv musste man dagegen gegen spielstarke Freiburger Schwerstarbeit verrichten, wobei es aber immer mal wieder zu Wacklern im Defensivverbund kam. Gut, dass es Freiburg doch deutlich an Durchschlagskraft mangelte, sonst wäre dieses Spiel mit Sicherheit verloren gegangen. So blieb unterm Strich ein Punkt, mit dem man sich nach einer enttäuschenden zweiten Hälfte sicher zufrieden geben musste. Und so gelten Pfiffe nach dem Abpfiff durch das Stadion. Was mich nachdenklich stimmt: Es ist mir rätselhaft, warum Eintracht nach der eigentlich guten Leistung bei den 60ern so dermaßen den spielerischen Faden verlor. Fast erinnerte das Ganze an das Heimspiel gegen Viktoria Berlin zu Beginn der Saison. Kaum sind wieder mehr Zuschauer da, ist das Team irgendwie gehemmt. Dass Pfiffe ein Team nicht gerade mental stärken, dürfte jedem klar sein. Aber ob Yasi mit dem Begriff Assis nach dem Spiel dem Team einen Gefallen getan hat, ist fraglich. Ich bin kein Freund davon, das Team auszupfeifen, denn davon spielt es nur noch schlechter. Aber nach einer so desolaten Leistung darf man das auch mal erdulden. Während des Spiels empfand ich die Stimmung dagegen eher als zu ruhig. Unterm Strich eine unruhige Zeit, die Eintracht durchmacht, hat die Hinrunde die Erwartungen in Höhen geschraubt, die derzeit nicht mehr bedient werden können. Was mich hoffnungsvoll stimmt: Eigentlich klemmt es, sparen wir mal die zweite Hälfte aus, derzeit eigentlich nur beim Thema Tore schießen so richtig, sowie in manchen Momenten in der defensiven Konzentration. Laut nüchternen Daten verbucht Eintracht ein Chancenplus, macht aber im Gegensatz zur Hinrunde nicht genug daraus. Es fehlt an der Effizienz. Aber wenn das Team so weiterspielt, wie gesagt, sowas wie die zweite Hälfte gegen Freiburg sollte man sich nicht allzu oft erlauben, werden auch die Ergebnisse schon wiederkommen. Lasst das Team mal in Führung gehen, dann wird die Welt schon wieder ganz anders aussehen. Fußball ist Kopfsache und mit Trainer Schiele haben wir jemanden, dem ich es zutraue, das Team zurück in die Spur zu bringen. Nach dem Nachholspiel in Berlin geht es am Samstag an die Bremer Brücke zum VfL Osnabrück. Hierüber habe ich mich mit Harald Pistorius unterhalten, dem Sportchef der Neuen Osnabrücker Zeitung, sowie Podcaster beim VfL-Podcast Brückengeflüster. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Heute bei mir zu Gast im Vorfeld der Partie VfL Osnabrück gegen Eintracht ist Harald Pistorius, der Sportchef der Neuen Osnabrücker Zeitung und Podcaster bei Brückengeflüster im VfL-Podcast der NOZ. Grüß dich, Harald. Ganz herzlichen Dank, dass du dabei bist.
Ja, hallo Thomas. Ich habe deinen Nachnamen zunächst für ein Pseudonym gehalten.
Könnte man glauben, aber er ist echt.
Ja, kannst du stolz drauf sein.
Ja, bin ich durchaus. Harald, du hattest mir im Vorgespräch gesagt, du bist seit 1979 schon Redakteur oder damals noch im Volontariat bei der NOZ. Das heißt, du hast auch fußballseitig schon so einiges mitgemacht mit dem VfL. Der VfL ist meiner Eintracht ja schon ein paar Mal über den Weg gelaufen. Erinnerst du dich noch an das erste Spiel in deinem Volontariat, was der VfL gegen Eintracht gespielt hat?
Das tue ich tatsächlich noch. Es war eine denkwürdige Saison mit Werner Biskup, dem legendären Fußballtrainer, der ja leider schon früh verstorben ist. Und der VfL spielte damals unter ihm eine sehr gute Vorrunde in der zweiten Liga Nord, in der die Eintracht als Absteiger war, die Berliner Hertha und Werder Bremen. Mhm. Und innerhalb von 2, 3 oder 4 Wochen hat der VfL erst Eintracht Braunschweig an der Bremer Brücke geschlagen, 2-1. Und dann ein paar Wochen später Hertha BSC mit 3-0. Also das waren Highlights. In Braunschweig hat der VfL nicht oft gewonnen und das war sicherlich eines der denkwürdigen Spiele.
Ja. Kannst du noch so ein paar Namen von damals? Also die Braunschweiger Eintracht, das geht bei mir runter wie Öl, wenn ich den Namen noch höre. Geht das dir das ähnlich beim VfL?
Ja, bei Braunschweig müsste ich jetzt wirklich da müsste ich überlegen, welche Namen mir da noch einfallen.
Also ich kann sie dir sagen, die bekannten Bernd Franke.
Bernd Franke im Tor, okay.
Genau. Franz Merkhofer, wird er auch noch was sagen?
Franz Merkhofer, klar. Der Pferdezüchter.
Ganz genau.
Ja, und dann war, lass mich jetzt eben überlegen, Trainer war nicht, bitte jetzt nicht, gib mir 3 Sekunden. Sie sind ja in dem Jahr auch aufgestiegen. Ne?
Der Saison sind sie aufgestiegen, genau. Ja. Ja, 22 Mannschaften damals in der zweiten Liga.
22 Mannschaften, genau. Und der VfL ist mit 17 Spielern durchgekommen. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. War es Uli Maslow? Nee, ne?
Richtig. Wahnsinn, dein Gedächtnis. Ich hätte selbst nachgucken müssen. Ja.
Uli Maslow. Nee, gut. Also das, daran kann ich mich, ich kann mich an viele Braunschweiger Spiele erinnern, dass ich weiß, dass zur Hamburger Straße bin ich ja bis 2018. Ja, genau, Herbst 2018, immer mit ohne Sieg nach Hause gefahren. Auch ein Reporter, wenn er mal für über eine siegreiche Mannschaft gewinnen hatte. Braunschweig war, glaube ich, dann, hatte das letzte Mal hatte der Braunschweig gegen den VfL bis zu dem Tag 1961 verloren. Mhm. Und zu Hause.
Ja.
Und das war dann das 4-3, glaube ich. Ne? Ein tolles Spiel mit Daniel Thun.
Wahnsinn,
ja.
Damals
oder auch das als letztes vielleicht noch, kannst du dich denn noch, was sagt der Name Trippacher denn noch was?
Ja klar, Manfred Trippacher. Da gab's einen Vorfall, ne? Beim Spiel VfL gegen Eintracht und irgendwas ganz Dunkles.
Ja. Ende 85 muss das gewesen sein. Letztes Spiel vor der Winterpause.
Ja.
Der Manfred Trippacher, der eigentlich gar kein so notorischer V-Spieler war, der machte eine Fluggrätsche, so ähnlich übrigens wie Emanuel Günther damals gegen Hasse Borg in Karlsruhe. Der erinnert sich an diese wirklich
das schlimme Verletzung. Das hört man bis auf die Tribüne vom Bein, ja.
Ja. Und dann die Osnabrücker waren aufgebracht, weil der Schiedsrichter gegen Metschi sprang er so rein.
Ja.
Spieler waren aufgebracht, weil der Schiedsrichter Osmos nur eine gelbe Karte gab. Und nach dem Spiel kam es dann im unterirdischen Kabinengang dort zu einem Wortgefecht erst zwischen Trippacher und dem Osnabrücker Trainer Rolf Grünter. Und das wurde dann aber auch zu einem Faustgefecht, allerdings sehr einseitig, denn Rolf Grünter hat den armen Trippacher, und Rolf Grünter war schon ein Kerl von Statur, hat ihn mit einer rechten Geraden auf die Bretter geschickt. Das hat natürlich heute wäre das ja ein Riesenskandal. Damals ist das, ja, die Präsidenten haben am nächsten Tag miteinander gesprochen, 2 Tage später haben sich Trippacher und Grünter gesprochen, das war's. Ja. Und der DFB hat Grünter dann 3 Monate gesperrt. So, jetzt aber auch gut mit allen Sachen. Wir sehen uns ja am Samstag in der Gegenwart, Gott sei Dank.
Ich würde noch gerne weiter einsteigen, Harald, aber ich glaube, bevor das hier zu 2 Opas erzählen vom Krieg verkommt, hast du recht. Gucken wir mal ein bisschen auf die Gegenwart.
Gerne.
Harald, dein VfL, wir sind ja gemeinsam letzte Saison aus der zweiten Liga abgestiegen unter etwas unterschiedlichen Umständen. Nachdem wir an der Bremer Brücke mit 4:0 gewonnen hatten, dachten wir, so, jetzt geht's nochmal richtig ab für Eintracht, jetzt halten wir die Klasse. Ja, Pustekuchen, sind abgestiegen, habt das noch überholt. Und habt doch eine sehr dramatische Relegation gegen Ingolstadt gespielt. Erzähl nochmal so ein bisschen.
Ja, es... Das ist die Relegation zu erreichen, war für den VfL natürlich ein Geschenk, obwohl wir auch ehrlich gesagt mit viel Bedenken da reingegangen sind. Wir hatten keine richtige Überzeugung in den Trainer Markus Feldhoff, der hier sehr emotionslos zu Werke gegangen ist. Wir waren auch der Meinung, dass er in Aue in dem Spiel, in dem der VfL mit einem Sieg sich hätte retten können, da auch nicht die richtige Taktik gewählt hatte, sondern ja, eher auf Rückzug bedacht war. Und dann kam diese Relegation gegen Ingolstadt und das Spiel in Ingolstadt war eigentlich der Abstieg, denn dort hat die Mannschaft völlig neben sich gestanden, hat überhaupt nicht annähernd an ihren Leistungsgrenze gekommen. Und nach dem 0:3 dort war es ja eigentlich erledigt. Wer holt sowas auf, außer Arminia Bielefeld gegen Darmstadt? Und dann kam es ja zu dieser Konstellation, dass ich glaube 2000 Zuschauer zugelassen waren in Osnabrück beim Rückspiel. Die haben einen Höllenlärm entwickelt von Anfang an. Und die Mannschaft, die hat plötzlich wie befreit aufgespielt. Der Marc Haider zurückgekehrt in die Mannschaft. Mentalitätsspieler nennt man das ja heute. Und plötzlich führten die 2:0 und alles schien möglich.
Nach 20 Minuten wohlgemerkt.
Nach 20 Minuten. Und Schlüssel war dann, dass ein krasser Abwehrfehler auf der linken Deckungsseite dann das Anschlusstor ermöglicht hat. Und danach merkte man, wie die Beine schwer wurden und der Glaube auch nachließ. Und dann war es der Abstieg, aber in der Konsequenz der Fehler, die gemacht worden waren, gerade in Relation zu der eigentlichen Stärke des Kaders, war das dann die gerechte Quittung.
Ja. Dann also von der zweiten in die dritte Liga ging es zurück. Wahrscheinlich auch ein größerer Umbruch im Kader gegeben vor der Saison.
Ja, erheblich. Ich glaube, so ähnlich wie bei der Eintracht ja auch. Ne? Ja. Also ich halte das für persönlich auch in den meisten Fällen für ratsam, dann einen Schnitt zu machen, denn man nimmt ja nicht nur neue Spieler mit, man nimmt ja nicht nur alte Spieler mit in die neue Saison, sondern auch alte Erinnerungen, alte Wunden und negative Gefühle, ja, man sitzt in derselben Kabine, in der man letztes Jahr noch abgestiegen ist. Und darum ist, glaube ich, so ein Personalaustausch gut. Der VfL hat ja ein dreifaches Problem. Er musste die Mannschaft austauschen, er musste den Sportdirektor ersetzen und er musste zwangsläufig auch den Trainer ersetzen. Und das war in einem engen Zeitfenster. Mhm. Und dann ist natürlich zuerst der Trainer gekommen und dann erst der Sportdirektor, was auch eher untypisch ist, aber nicht anders machbar war. So kam Daniel Scherning, Co-Trainer beim SC Paderborn unter Steffen Baumgart und dann Amir Shapourzadeh, zuletzt bei Admira Wacker Mödling in der österreichischen Liga aktiv auf dem Posten, kamen und haben dann unter relativ hohem Zeitdruck erstmal entscheiden müssen, welche der Spieler, die geblieben, welche Spieler man halten wollte. Und da wurden dann auch ein paar Entscheidungen gefällt, die wir auch zunächst nicht verstanden haben. David Blacher, Konstantin Engel sind als ja doch langjährige Stammspieler nicht mehr mit einem neuen Vertrag besegnet worden.
Gab es da spezielle Gründe für?
Ich glaube, das waren einfach, das waren die sportlichen, die beiden hatten sehr konkrete sportliche Vorstellungen, wie sie die Mannschaft aufbauen wollen. Mit was für Spielertypen, welchen Art von Fußball sie spielen wollten. Und da erinnerte auch dann tatsächlich vieles an die Aufstiegssaison im weiteren Verlauf. Und dann haben sie sich sehr, wie ich finde, sehr geschickt auf dem Transfermarkt bedient und auch eben in der Regionalliga umgesehen, nicht nur, aber auch. Und wir wissen ja, wie viele gute Fußballer, die in Nachwuchsleistungszentren ausgebildet worden sind, dann auf dem ersten direkten Weg den Sprung in die Profiligen nicht schaffen und es dann über die Regionalliga wieder versuchen. Mhm. Und das hat also sehr gut funktioniert in Osnabrück. Und diese Mischung aus gestandenen Älteren, so einer Achse mit Kühn, Beermann, Trapp, Marc Haider, und umgeben von jüngeren Spielern, die neu dazugekommen sind, das hat auf Anhieb funktioniert. Und deswegen ist es auch für uns im Rückblick zumindest eine Überraschung. Inzwischen sind wir sogar der Meinung, dass die Mannschaft das Potenzial hat, um sogar noch in den Spitzenkampf einzugreifen, ohne das jetzt hier irgendwie zu aufzubauen als Druckkulisse. Aber das ist möglich, so wie wir die Mannschaft wahrnehmen.
Die Tabelle spricht da ja auch Bände. Der Rest des Teams, der nicht mehr in Osnabrück spielt, ist ja übrigens in Braunschweig gelandet.
Ja, wobei da sicherlich auch der ein oder andere dabei war, den man in Osnabrück gern weitergesehen hätte. Also
Brian Henning sicherlich.
Ich bin mir sicher, dass das für Brian Henning gilt. Wir müssen ganz sympathischer Zeitgenosse, ein Spieler, der einen auch packt, der nach Braunschweig und dem Publikum genauso passt wie nach Osnabrück, der Hut ab. Und ich war immer ein Freund von Luke Ihorst, von dieser, ja, viele sagen ja stark sich und was weiß ich, aber der Junge hat auch eine Ballsicherheit, die man ihm so vielleicht dann nicht auf Anhieb zutraut, und er hat einen Torriecher und er hat überhaupt keine Angst, er arbeitet gut nach hinten, lässt sich auch nicht umhauen, sondern wehrt sich. Guter Junge, also ist er am Samstag dabei?
Der ist im Moment, nee, er ist nicht dabei, er hat im Moment mal wieder Verletzungsprobleme.
Ja.
Leider.
Ja.
Also hat schon gesagt, dass er nicht spielen wird.
Gute Besserung für ihn, und trotzdem darf ich ja sagen, ich bin nicht so furchtbar böse, wenn er am Samstag nicht spielt, aber ich wünsche ihm vor allen Dingen, dass er gesund bleibt oder wird, und träume noch eine Menge zu.
Ja. Ist auf jeden Fall ein Gewinn für die Mannschaft mit Sicherheit. Harald, die Saison fing ja ein bisschen, ich will mal sagen, ein bisschen komisch an. Also erstmal durftet ihr auf den ersten Spieltag mal warten, weil der erste Spieltag beim MSV Duisburg fiel erstmal aus, oder gegen MSV Duisburg fiel erstmal aus. Corona-bedingt bekam Duisburg keine Mannschaft zusammen. Dann seid ihr in Saarbrücken angetreten. Das fing ja schon mal ganz spannend an. So nach 4 Minuten eine rote Karte, 2 Minuten später trotzdem 1-0 in Führung. Was zur Hölle war da denn los?
War wirklich eines der verrücktesten Spiele, und die ich gesehen habe, mit dem VfL zumindest. Und es dient der Mannschaft bis heute so ein bisschen als Blaupause für das, was sie können, was sie mobilisieren können, wenn es gilt, Widrigkeiten zu überwinden. Mhm. Denn man muss dazu wissen, die Enttäuschung nach dieser Spielabsage Duisburg, die war immens. Die waren, der Trainer Daniel Scherning, er hat in seiner unnachahmlichen Art dann auch gesagt, das war wie ein Luftballon, der geplatzt ist. Da war jegliche Spannung und alles raus. Und das wieder aufzubauen, das hat sich ja nicht entladen. Ne? Mhm. Das war schon schwer genug. Und dann diese Geschichte in Saarbrücken mit dem frühen Platzverweis, eine sehr harte Entscheidung gegen Omar Traoré. Aber vertretbar. Die Führung, der Ausgleich. Dann gab es diese Szene, die uns alle gezeigt hat, dass Fußball nicht alles ist, mal wieder, dass der Sven Köhler, einer der Talente, von denen ich vorhin sprach, die allerdings schon eher zum VfL gekommen sind, in einem Kopfballduell so schwer am Kopf getroffen wurde, dass er bewusstlos zu Boden fiel. Man sah das auch, dass er die Kontrolle über seinen Körper sozusagen verloren hatte. Und das waren bange Minuten, die auch das Saarbrücker Publikum mit viel Respekt begleitet hat. Und man hat dann seinen Namen gerufen. Gott sei Dank war es dann so, als er mit der Trage vom Platz gebracht wurde, dass er noch den Leuten zugewunken hat. Also das war wie so ein Signal, macht euch keine Sorgen, spielt weiter. Mhm. Aber das war natürlich an dem Tag auch einer der besten Osnabrücker, grundsätzlich sowieso auch ein starker Fußballer. Ja gut, und dann schied auch noch Timo Beermann aus, er war ein Abwehrspieler, zurückgekehrt vor einem Jahr aus Heidenheim, hatte sich eine Muskelverletzung zugezogen, die sich über Wochen hinzog. Naja, und dann in Unterzahl gegen das Publikum, 2 Verletzte, da dann den Siegtreffer so herauszuspielen, das war schon tatsächlich ein Muster, was wir wiedererkennen. Mhm. Und daran zieht sich die Mannschaft auch hoch. Die waren wie euphorisiert nach diesem Sieg.
Ich würde sagen, den Schwung habt ihr mitgenommen. 2-0 zu Hause, Werder Bremen aus dem Pokal gekegelt. Was war da los?
Genau, das macht man ja gerne mal. Nein, das muss man auch wirklich fairerweise sagen. Das war ein Spiel, in dem die Bremer eine Flut von Torchancen ausgelassen haben. Der VfL hat trotzdem eine tolle kämpferische Leistung geboten und ist auch durch seine Tore aufgefallen, dass vor allen Dingen das Tor von Sven Köhler, den wir eben hatten, eine Woche nach der Verletzung hat er dann da gespielt, und diese Bogenlampe aus, wie viel Meter waren es, 55 oder so, in der eigenen Hälfte, ist auch in die Auswahl zum Tor des Monats gekommen. Also das war so vielleicht der Tag, an dem die Osnabrück gesagt haben, scheiß auf den Abstieg, wir greifen einfach nochmal an. Und das ist ausgelöst worden, zum einen durch den Sieg, aber dann kommt etwas sehr Interessantes, wenn ich das mal ausführen darf. Dann kamen zwei Heimspiele, die 0-1 verloren wurden. Und in diesen Heimspielen hat das Publikum wie ein Mann hinter der Mannschaft gestanden und einfach auch die Art und Weise, wie mutig und schnell und kombinationsfreudig die Mannschaft nach vorne gespielt hat. Die wollten gewinnen, die wollten bis zur letzten Minute alles riskieren. Das hat den Menschen gefallen und das war der Fußball, den das Osnabrücker Publikum braucht. Jedes ja doch ein bisschen immer anders. In Wiesbaden muss man vielleicht nicht so Fußball spielen, ne? Und da muss man das Publikum nicht mitreißen. Sind ja nicht so viele da. Und das hat funktioniert trotz der Niederlagen. Und dann haben sie so ihre Schlüsselspiele gewonnen, haben eine kleine Serie hingelegt. Ja, und sind jetzt in einer Position, von der aus man durchaus nochmal angreifen kann. Es kommen ja jetzt auch 3 Spiele mit Topspielcharakter, ne? Geht los mit Braunschweig, der Höhepunkt zuerst, dann geht's nach Meppen zum Derby. Das ist wie für euch natürlich gegen 96. Und dann kommt der SFC Kaiserslautern nach Osnabrück. Ja. Also das sind 3 Spiele. Danach wird man dann ja vielleicht so ein kleines Zwischenfazit ziehen, wie weit es noch gehen kann.
Was mir so von außen ein bisschen auffällt, bevor wir nochmal aufs Hinspiel zu sprechen kommen, Harald, hast du angedeutet, es gibt immer so Serien, auch relativ souveräne Siege, immer mal ein 3-0 darunter und dann als Außenstehender sehr merkwürdige Niederlagen, sowas wie gegen Zwickau, heim zu Hause gegen SC Freiburg verloren. Fehlt es da an Konstanz? Waren das eher unglückliche Geschichten? Wie würdest du das einordnen?
Also ich würde mich freuen, wenn der VfL in die zweite Liga aufsteigt, aber ich bin ein Fan der dritten Liga. Ich finde, das ist eine hochattraktive Profiliga mit tollen Vereinen und traditionsreichen Vereinen, interessanten Mannschaften. Und was ich sagen will ist, wenn die Bundesliga so ausgeglichen wäre wie die dritte Liga, was sie nicht ist, weil sie ganz anderen wirtschaftlichen Regeln gehorcht, nämlich das Geld auf den größten Haufen, dann würden die Leute der Bundesliga nachlaufen und die Stadien wären, Corona jetzt mal ausgeklammert, werden überfüllt und die Euphorie wäre groß. Deswegen ist die dritte Liga eigentlich die von der Konstellation, von der Spannung, von der Ausgeglichenheit die interessanteste Liga in Deutschland, ganz klar. Und dann ist es, dazu gehört aber auch, dass man solche Spiele verlieren kann. Ich meine, Braunschweig gegen Freiburg, da würde ich jetzt auch nicht hingehen und der Eintracht da irgendwas an Zeug flicken wollen, weil das muss man immer gucken, wie das Spiel gelaufen ist. Und die Freiburger haben tolle Kicker in ihren Reihen. Ich war von Havelse sehr angetan. Da sind, dass die sich auch aus dieser Situation vielleicht sogar noch befreien, verdient allergrößte Hochachtung. Und wenn dann eine Mannschaft kommt wie der FSV Zwickau, der defensiv alles richtig macht, der sich die Füße wund läuft und kaum Chancen vom VfL Osnabrück zulässt, dann dürfen die auch mal durch ein Glückstor, dürfen die auch mal gewinnen. Also das gehört in der dritten Liga mit dazu. Also ich würde das eher die Normalität nennen als den Regelfall.
Kann man so einordnen, gebe ich dir recht, ja. Also das macht die Liga sicherlich sehr attraktiv, da gebe ich dir völlig recht. Also auch wenn man schaut, wie eng es da oben zugeht oder weiß nicht, du kannst 3-mal in Folge gewinnen, dann bist du plötzlich aus dem Mittelfeld ganz oben und umgekehrt. Genau. Das macht es sehr spannend und wirklich schlechte Mannschaften gibt es tatsächlich nicht. Also sowas wie Fürth in der Bundesliga in der Hinrunde, das findet man in der dritten Liga eher nicht. Also selbst Havelse, du hast es gesagt, hat sich da wieder berappelt. Harald, wie hast du denn das Hinspiel, das 2-2 in Braunschweig in Erinnerung?
Ehrlich gesagt, da war ich sogar, da war ich nicht da. Da war mein Kollege Benjamin Kraus, glaube ich, da. Und ich habe es dann so mit einem Auge, wenn man im Innendienst in der Redaktion ist, hat man auch anderes zu tun. Einem Auge verfolgt, aber es war, würde ich jetzt mal sagen, so ein typisches Spiel zwischen Osnabrück und Braunschweig, wie wir es in den letzten Jahren ja oft gesehen haben. Sehr eng, sehr umkämpft, mit wechselndem Verlauf und letztlich auch einem gerechten Ergebnis, glaube ich. Ne?
Ja, das würde ich wohl unterschreiben, ja. Jetzt ein sehr spannendes Duell, wir beide vor der Nase. Wir sind nämlich punktgleich, jetzt trennen mal gerade 4 Türchen in der Tordifferenz. Ich bin sehr gespannt, was glaubst du, kommt da auf uns zu beim Spiel?
Ja. Erstmal ist es toll, dass 5.000 Zuschauer, also 4.500 Osnabrücker und 500 Eintracht-Fans dabei sein können. Und ich glaube, es wird auf jeden Fall ein rasantes, rassiges Spiel, weil beide müssen eigentlich auf Sieg gehen, denn so ein Punkt, der hilft vielleicht dann doch nicht weiter. Und mit dem Sieg könnte man einen Rivalen ein bisschen distanzieren. Also ich gehe davon aus, dass es ein richtiges tolles Drittligaspiel wird, stellenweise Zweitliganiveau. Und ein Tipp, frage mich bitte nicht danach, das kann man gar nicht machen. Also da ist wirklich alles drin. Und besser kann ja eine Konstellation nicht sein. Die kommt natürlich dazu, Osnabrück hat Montag gespielt in Viktoria Köln. Ich weiß jetzt nicht, wann der Podcast bei dir ausgestrahlt wird, aber wir sind ja jetzt im Moment der Aufzeichnung noch einen Tag vor dem Spiel der Eintracht in Berlin. Ja. Das ist natürlich auch die mit der Reise ist das natürlich eine zusätzliche Belastung, aber die hat auch in den anderen Situationen natürlich genauso gehabt, andere Mannschaften auch. Also insofern, ja.
Um das Thema mal anders aufzuziehen, was erwartet denn Eintracht so an Stärken? Was sind denn so die derzeitigen Stärken des VfL, wenn du das mal beschreiben würdest?
Statistisch gesehen, da haben sie eine gute Abwehr. Mhm. Da hat zuletzt immer wieder mal ein bisschen gewackelt. Ich weiß nicht so richtig, woran das liegt. Da müssen vielleicht auch noch mal so ein paar, wie man sagt man so, im neuen Fußballdeutsch muss noch ein paar Feinjustierungen vorgenommen werden. Die Stärke liegt sicherlich dann im Tempospiel nach vorne. Auch in der Variabilität des Angriffsspiels, in dem Mut zur Offensive, in dem Pressing und Gegenpressing, das Daniel Scherny ja mitgebracht hat aus Paderborn, wo es ja von dem heutigen Frankfurt-Manager Markus Krösche und Steffen Baumgart in Zusammenarbeit dann auch schon mit Daniel Scherning dieser Vollgas-Fußball implementiert worden ist. Und den hat er mitgenommen, den variiert er. Und da sind natürlich Flügelflitzer dabei und wie der Bahamuaka Simakala, auch aus der Regionalliga gekommen, aber vor wenigen Jahren in Gladbach als eines der größten Talente gelobt. Mhm. Dann haben wir Aaron Opoku, Leihgabe vom HSV, ein wahnsinns schneller Spieler hat 8 oder 9 Assists und dazu noch mal so 4, 5 Initialzündungen. So nenne ich den ersten Pass, der alles auslöst. Ne? Und man kann ja nicht nur den letzten Pass vor dem Torschuss dann werden. Also da ist die Stärke ganz klar in der Offensive zu sehen. Was fehlt? Ja, wenn man das so sagen kann. Ein Strafraumstürmer, der wirklich aus einer halben Chance ein Tor macht. Jetzt nicht der Typ, vielleicht so ein bisschen einer wie Benjamin Giertas, wie wir ihn in Erinnerung haben. Der hat damals erheblich zum Aufstieg des VfL beigetragen. Es kam ja im Winter aus Kiel als Leihgabe, hatte in Meppen gespielt, schoss dann gleich im ersten Spiel gegen Meppen das Siegtor zum 1:0. Und der Junge, der wusste genau, wo er stehen musste, wo er hinlaufen musste. Und der ist ja kein Spieler, der sich jetzt mit seinem Körper durchsetzt oder so, aber der ist einfach flink und mit einem tollen Torinstinkt gesegnet.
Hat einen überraschend schweren Stand in Braunschweig. Also ich habe auch auf mehr Einsatzzeiten eigentlich von ihm gewartet, aber ist im Moment Leon Lauberbach vorne, also solange er mit einer Spitze spielt. Ja. Der performt halt, ne? Der macht die Tore, der reißt die Räume, der bringt Vorlagen. Also das ist gerade schwer von Benny Gerd, aber wir sind trotzdem froh, dass wir ihn haben. Ja. Ja. Harald, wenn wir es umdrehen, auf was für Schwächen dürfen wir denn hoffen, außer jetzt vielleicht, dass der Knipser vorne fehlt?
Ja.
Der Braunschweiger.
Also, wenn es gelingt, den Spielaufbau des VfL in der ziemlich weit vorne zu stören und zu behindern, und den VfL vielleicht auch sogar mit den eigenen Waffen zu bekämpfen, also mit einem aggressiven Pressing, dann so würde ich das als Laientrainer versuchen. Aber ich glaube, der Herr Schiele, der weiß das alles tausendmal besser. Und der wird sich da schon sicherlich was überlegt haben. Man merkt ja auch, wie das Niveau nicht nur der Trainer in der dritten Liga gestiegen ist, wenn man das jetzt mal vergleicht mit der dritten Liga, als wir als Eintracht auch schon gegen den VfL gespielt hat, da war die Regionalliga Nord noch eine von 5 oder 6, wie viel Ligen. Mhm. Das ist ja heute ein ganz anderes Niveau. Die Trainer können ja auch viel mehr taktische Züge umsetzen, weil die Spieler eine ganz andere Ausbildung genossen haben. Das ist ein komplett anderer Fußball. Also sowas hat man früher nicht mal unbedingt in der zweiten Liga gesehen.
Das stimmt. Ja. Zum Abschluss, wir lassen uns einfach mal überraschen. Den Tipp lassen wir dann mal bleiben. Ich sage mal traditionell, ich werde mir sowieso nicht einig mit meinen Gästen, was es mit Tipps angeht, woran das auch immer das liegt, keine Ahnung. Ja. wollen wir nochmal einen kurzen Blick auf deinen Podcast werfen, das Brückengeflüster. Euch gibt's, wenn ich es richtig gesehen habe, seit Juli 2019. Mittlerweile allerdings richtig viele Folgen, 218, wenn ich auch das richtig gesehen habe. Ich fand es ganz spannend. Ich habe mir mal die erste nochmal so in der Retrospektive angehört. Da habt ihr ja ganz offen gesagt, ja, wir haben so eine Idee, was wir machen wollen, aber wir lassen das sich mal entwickeln. Wie hat es sich denn entwickelt?
Ja, es gibt eigentlich zwei Phasen, wie bei vielen Sachen, vor Corona und nach Corona. Mhm. Dadurch, dass wir nach Corona oder in Corona-Zeiten natürlich hier nur in ganz großen Ausnahmefällen Gäste in unserem Studio hatten, sondern immer per Videoschalte, so wie wir das jetzt machen, fehlt natürlich ein kleines bisschen an Atmosphäre und es ist auch, die Gesprächsführung ist nicht ganz so leicht. Wir machen das zwar auch so wie du über Videoschaltung, aber es ist was anderes. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich, auch das ist wie im richtigen Leben, Corona hat auch das ein oder andere in Gang gesetzt an Veränderungen, ist es natürlich viel leichter, auch mit Leuten zu sprechen, die weiter entfernt sind. Liegt ja auf der Hand, wenn man sich per Video zusammenfindet. Mhm. Heute hatten wir in der neuen Folge den Sven Köhler, der als Spieler ins Studio gar nicht kommen dürfte, und seinen Berater in Bochum, einen Mentalcoach. Mhm. Sehr interessanter Mann, Sladan Vidakovic. Ja, und das hat dann gut funktioniert. Mhm. Vor Corona hatten wir, war Teil des Konzepts, dass wir immer auch 1 bis 2 Fans dazu geholt haben. Mhm. Und das ist gar nicht so leicht. Manche haben haben geschrieben und dann haben wir zurückgeschrieben, wollte mal kommen. Manchmal haben wir welche vorm Stadion akquiriert. Also wenn Freitag ein Spiel in Bochum war, dann habe ich gesagt, Mensch, wir sind ins Gespräch gekommen, so wie man mit Fans ja ganz normal dann auch vorm Spiel mal quatscht. Und dann habe ich gesagt, haben Sie nicht Lust oder hast du nicht Lust, am Dienstag mit ins Brückengeflüster zu kommen? Ja, und dann haben wir einen Termin finden. 4 Leute sind wir immer, manchmal auch 5. Mhm. Und also man kann sicherlich noch vieles besser machen. Ich finde, es ist ein gutes Format für Leute, die so tief in einem Thema drinstecken. Grundsätzlich der Podcast. Ja. Ne? Ja. Also ich glaube, es hören so keine, die so mal ein bisschen Fußball interessieren, die hören sich unseren Podcast nicht an. Mhm. Aber die heiß dabei sind, für die ist das genau das Richtige. Und wir haben uns wirklich auch um eine Themenvielfalt bemüht. Wir haben die sozialen Aktivitäten der verschiedenen Fangruppierungen, vor allen Dingen der Ultras, dargestellt. Wir haben uns mit dem Trainingszentrum beschäftigt. Wir hatten schwere Stoffe dabei. Wir hatten aber auch historische Plaudereien. Da hat Rolf Meyer, der frühere Torwart und heutige Torwarttrainer, mit seinem alten Schulkumpel Reinhold Beckmann, den hatten wir dann als Überraschungsgast, den Fernseh-Allrounder. Die beiden haben dann ein paar ganz nette Sprüche gemacht. Also ich finde, das lebt einfach von einer gewissen Vielfalt und einem Überraschungseffekt. Mhm. Ich weiß, eigentlich müsste man sich auf sowas vorbereiten, aber ich lasse mich da, ich persönlich, und das muss nicht richtig sein, aber wenn ich mich mal vorbereitet habe, habe ich den Zettel meistens vergessen und habe ganz was anderes gefragt. Also ich lasse mich dann eher von dem Gespräch leiten und ja, das mache ich jetzt noch ein bisschen und dann ist auch gut.
Wie kommt ihr da zu Themen? Also ist das dann auch eher spontan mal in der Redaktionskonferenz, Mensch, wir könnten mal, oder wie geht ihr daran?
Ach ja, es ist, jetzt sind wir natürlich sehr beim redaktionellen Arbeiten. Es ist immer schwer. Wenn es jetzt ein tolles Spiel gewesen ist, du willst ja immer versuchen, auch aktuell zu sein, ne? Dann musst du lange warten. Mhm. Du kannst aber auch keine Gäste sozusagen auf Vorrat einladen, die dann sagen, du hör mal zu, ihr habt zwar zugesagt, aber das klappt jetzt nicht mehr, weil Spieler X hat gestern 2 Tore geschossen und der andere war auch klasse. Mhm. Die holen wir jetzt im Podcast. Also wir versuchen das. Es ist immer wieder ein Abstimmungsprozess. Wir wollten zum Beispiel in dieser Woche hätten wir gern Brian Henning mit dem Sven Köhler gepaart. Die beiden kennen sich gut, verstehen sich gut. Mhm. Beide waren auch einverstanden. Aber natürlich kann Brian Henning am Tag vor dem Spiel in Berlin nicht da so einen Podcast noch absolvieren, selbst wenn es nur per Video ist. Das kann ich auch verstehen. Sehr gut sogar. Mhm. Also da sind wir immer, sagen wir so, ein bisschen intuitiv unterwegs. Wir improvisieren gerne. Wir haben auch schon einmal, da ist uns alles weggebrochen, was da war. Und das war auch schon zu Corona-Zeiten. Und dann, aber wir mussten ja produzieren. Gut, wir hätten irgendwas sagen können, aber und dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Wir fünf, also die fünf VfL-Reporter, wir unterhalten uns. Und die anderen vier waren an dem Tag im Homeoffice und ich habe mich dann da unten hingesetzt in dieses, das ist so ein dunkles ehemaliges Fernsehstudio, also man wird so ein bisschen schwermütig, wenn man da alleine drin sitzt. Und dann haben wir angefangen zu reden und dann hatte ein Kollege aus einer von einer Dienstreise nach Bayern eine 0,25 Liter Flasche irgendeines schrecklich schmeckenden Kräuterlikörs mitgebracht und die stand da unten noch rum oder ich habe sie mit runtergenommen, weiß es nicht warum und dann klappte die, haben wir losgelegt und nach 10 Minuten stellte ich fest, dass ich den Aufnahmeknopf nicht gedrückt hatte. Und dann habe ich einen tiefen Schluck aus dieser Flasche genommen und das hat mich sehr beruhigt und die Kollegen haben das natürlich gesehen auf ihrem Videoscreen und ich will nicht sagen, dass die Flasche am Ende ganz leer war, aber es hat dazu beigetragen, dass es für uns in Erinnerung einer der denkwürdigsten Podcasts war, der fast gar nicht stattgefunden hat. Ja. Also so haben wir unsere Anekdoten halt parat.
Ja. Also schon spannend, dass ihr so viele Folgen habt, denn ihr seid nur ein ganz bisschen älter als ich. Also ich bin mal seit dem Herbst 2019. Ich steuere jetzt auf meine 100. Folge. Also ihr habt mehr als doppelt so viele Wege.
Naja, du hast ja noch einen Hauptberuf, oder?
Ja, so ganz nebenbei. Ich muss ja auch mal arbeiten, das stimmt.
Also, ja. Ich meine, was da aus der Fanszene kommt, ist doch wieder ein Beweis dafür, was den Fußball eigentlich ausmacht, dass sich Leute wie du mit so engagieren, deren Spaß daran haben und da auch anderen Leuten dann Spaß damit bereiten, ist doch eine tolle Sache. Das müssen nicht nur, Podcast ist kein Medium nur für Profis, ne?
Ja, das stimmt. Also da gibt's eine ganze Menge spannender Formate.
Ja.
Wollte ich noch abschließend erzählen, beim Hinspiel hat es ja aus unterschiedlichen Gründen leider kurzfristig nicht geklappt. Da habe ich auch improvisiert und siehe da, ich habe tatsächlich Uli Potowski zu Gast gehabt.
Ach.
Also das war auch so ganz, gefragt. Also ja, klar, machen wir. Also völlig spontan. Ja, mein Gott, wenn der mal ins Erzählen kommt, sensationell. Es hat so einen Spaß
gemacht. Ja, toll, ich kenne ihn.
Unglaublich toller Typ.
Klasse Typ.
Ja. Den habe ich nochmal eingeladen. Beim Jahresrückblick hat er dann eingesprochen für mich. Also das war auch so eine meiner Highlights, die ich so im Laufe meines Podcaster-Lebens so kennenlernen durfte.
Ganz feiner Kollege. Und ohne jeden Dünkel. Ich meine, das war mal der bekannteste Sportjournalist Deutschlands. Er kam in Köln, kam der in die U-Bahn und da hingen überall Plakate für irgendeine Fernsehzeitschrift. Da war er überlebensgroß drauf und da stand dann die Schlagzeile, was ist dran an diesem Mann? Da hat er gerade Anpfiff übernommen. Ne? Das wissen die, können die Jüngeren nicht wissen, aber das war der Sportjournalist in Deutschland.
Absolut. Deshalb, also für mich war das schon ziemlich aufregend, aber du kennst ihn, er hat seit 20 Sekunden gebraucht, dann war das eine ganz lockere Gesprächsatmosphäre. War toll.
Eins werfe ich ihm noch vor, wenn ich das noch sagen kann, aber es bleibt unter uns. Ich hatte meinen Sohn mal mit bei einem Spiel im Stadion, da war der so 10. Und Uli Potowski kommentierte für Sky, glaube ich. Und wir begrüßen uns und dann sagte er in seiner, er ist ja sehr Kinder, Freund der Kinder, was ist denn dein Lieblingsverein? Und mein Sohn hat dann nicht gewusst, was er sagen sollte oder hat nur gesagt, weiß ich noch nicht oder hab keinen. Und dann hat Uli Potowski gesagt, das wird sich ändern. Und 3 Tage später lag ein Paket im Briefkasten mit der knappen Kids-CD, die hatte er eingespielt und mit allerlei Fan-Utensilien speziell für Kinder und da war mein Sohn verloren an Königsblau. Ja.
Hast du ihn verloren?
Ja, genau so. Ja. Aber Potowski toll. Also wie gesagt, so waren wir ja drauf gekommen. Ich finde, dass solche Formate, wie du es da machst, das ist ein Geschenk für die Fans. Und ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du auch immer wieder mal positive Resonanzen bekommst und Ich komme immer gerne wieder.
Die bekomme ich zum Glück. Das nehme ich gerne an. Ich habe dich auch gerne wieder als Gesprächsgast und warne alle Zuhörerinnen und Zuhörer schon mal vor. Dann tauch mal wieder ein bisschen in die Vergangenheit ab.
Ja, dann erzähle ich vielleicht die Geschichte, wie mich Jochen Döring, die Reporterlegende der Braunschweiger Zeitung, mal nach einem Spiel abgeschleppt hat in das Lokal zum lustigen Conny. Ja. Das müssten ja eigentlich alle Eintracht-Fans kennen.
Das kennt jeder, ja. Da seid ihr versackt.
Kein Kommentar, erst bei der nächsten gut, Einladung. Gut,
frage ich anders, aber es gab Hähnchen, ja?
Ja, natürlich. Gut.
Das ist die Hauptsache, aber den Rest denken wir im Mantel des Schweigens und erzählen vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen mehr darüber.
Könnte passieren.
Aber ganz, ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit für mich am späten Abend noch genommen hast, für mich am späten Abend nochmal genommen hast.
Ja, und mir hat Spaß gemacht.
Schön, mir auch. Und ich hoffe einfach mal auf ein gutes Spiel. Bei den Tipps sage ich dann immer, am allerbesten ist es ja eigentlich, wenn das Spiel so ist, dass wir uns hinterher angucken können und sagen, ja, das Ergebnis ist dem Spielverlauf entsprechend.
Genau.
Auch wenn wir beide einen dreckigen Sieg für unseren Verein jeweils mitnehmen. Unbestritten.
Völlig klar, so sehe ich es auch.
Alles klar. Dankeschön, Harald. Also. Und dann hören wir uns. Vielen Dank.
Vielen Dank. Schöne Grüße an die Hamburger Straße.
Dankeschön. Auch an die Bremer Brücke zurück.
Ciao, ciao. Tschüss.
Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Tschüss, macht's gut.